Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kickers Radios. Mein heutiger Gast hat sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Er ist Ultraläufer und hat nicht irgendeinen Ultra gelaufen, sondern wahrscheinlich den Ultramarathon überhaupt, und nämlich den Ultramarathon von Athen nach Sparta, den Spartathlon. Die Strecke von 246 Kilometern, ja, 246 Kilometer gilt es zu bewältigen. Und ja, er beschreibt seinen Weg, den er mit mir gemeinsam gegangen ist, um diese 246 Kilometer tatsächlich auch gesund und munter zu überstehen, neben einem ganz normalen Beruf und. Und ich bin glücklich, dass ich Rico Bechmann für diesen Podcast gewinnen konnte. Er ist Teilnehmer unseres ersten Rot-Projekts von vor 3 Jahren und seitdem durfte ich seinen Weg begleiten. Und in diesem Herbst ist ihm eine erfolgreiche Teilnahme beim Spartathlon geglückt. Und ja, hört selbst seinen Weg. Ich darf als Trainer sagen, dass ich selbst viel von Rico lernen durfte während dieser Zeit und mich glücklich schätze, dass ich mit ihm das Experiment Ultra-Langstreckenlauf auch für mich machen durfte als Trainer, wie das mit einem normalen Job kombinierbar ist und mit sehr viel Freude am Laufen und mit sehr viel Freude an Wettkämpfen. Hört selbst viel Freude mit Rico und seiner Geschichte auf dem Weg zum Spartathlon.
Hast du Lust, dich erstmal einfach vorzustellen und zu sagen, wo kommst du her, wer bist du, wie hast du dich zu uns verirrt?
Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Ja, ich bin Rico, komme aus Thüringen und habe irgendwann mal auf einem YouTube-Kanal von einer gewissen Laura Philipp so ein Video gesehen, wo es darum ging, das Rot 2024 Projekt zu teasern. Naiv wie ich war, dachte ich, es gibt was zu gewinnen. Nein, dem war nicht so. Es war quasi ein Gesamtpaket von einem Startplatz mit Training, Ernährung und allem drum und dran. Und ein Stück weit war das schon immer ein bisschen mein Traum, irgendwann mal ein Jahr vielleicht etwas professioneller zu trainieren und zu schauen, was da seinem Körper so rauszuholen ist. Ja, so bin ich zu Kickass gekommen und sehr, sehr dankbar dafür. Hatte dann das Glück, Philipp als Trainer zu bekommen, was nicht bedeuten soll, dass die anderen Trainer minder sind. Ganz im Gegenteil, ist ein super nettes Team. So bin ich hier gelandet und auch sehr dankbar, dass ich da bleiben durfte. Die zeitlichen Ressourcen müssen ja bei euch auch zur Verfügung stehen. Und bin jetzt im dritten Jahr und habe mich in diesem Jahr dafür entschieden gehabt, mal nach Griechenland zu fahren und den Spartathlon endlich ins Ziel zu bringen.
Und genau das ist, glaube ich, die Sache, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen deine Geschichte mal ein bisschen weiter beleuchten. Wo kommst du denn sportlich her? Was hast du vielleicht in deiner Jugend als Sport gemacht? Wie war das während deiner Ausbildung? Und wie verdammt nochmal kommt man dann ja einfach auf die Idee, rot zu machen und dann dem Ganzen eben noch einen Lauf als Krönung aufzusetzen?
Ja, also ich bin Thüringer. Das zweite Wort Ringen. Das heißt, ich bin gelernter Ringer. Irgendwann mit 13, 14 Jahren damit angefangen und war da auch in meiner Jugend, ich würde sagen, recht erfolgreich. Das heißt, ich durfte bei deutschen Meisterschaften mitringen, habe bei Landesmeisterschaften regelmäßig auf dem Podest gestanden. Für ganz vorne hat es nie gereicht. Und irgendwann hat mir dann die ein oder andere Verletzung so ein bisschen im Schulterbereich den Strich durch die Rechnung gemacht. Dann kam irgendwann Abitur, Zivildienst, da ging das auch alles noch ganz gut. Und zum Studium hat es mich dann aus Thüringen weg nach Wuppertal verschlagen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht die schönste Stadt. Und da war das mit dem Training auch einfach nicht mehr so einfach. Und dann habe ich einfach vor mich hin studiert, da wahrscheinlich auch alle Sparten einmal durchgemacht. Von viel studieren und wenig feiern oder das ganze Gegenteil. Und hatte dann das Glück, an der Uni einen Job zu bekommen. Also ich habe Sicherheitstechnik studiert, mich um das Thema Umweltschutz, Kläranlagenberechnung, Windkraftanlagen und natürlich auch Arbeitsschutz und ähnliche Themen gekümmert. Habe 2 Jahre an der Uni arbeiten dürfen und in diesem Zuge wollte ich nach meiner Masterthesis, weil ich einen Monat früher fertig geworden bin, sowas wie die Weisheitszähne noch loswerden. Habe mir die ziehen lassen, alle 4 mit einmal. Und zwischen den Feiertagen dann einfach mal so 3-4 Kilo Gewicht verloren, aufgrund des wenigen Essens, was da möglich war. Und habe gemerkt, dass dann ab 1.1. das Joggen viel, viel einfacher war. Wir reden hier über den Zeitraum 1.1.2010. Und habe mich dann einfach Stück für Stück für selbst trainiert, 5-Kilometer-Läufe irgendwie im Ruhrpott angemeldet. Und so bin ich dann Stück für Stück zum Vereinslaufen gekommen oder auch zu diesen ganzen Klassiker-Cups und Lauf-Cups, die es in den einzelnen Bundesländern gibt. und habe dann in meinem Nachbarort einen Verein gefunden, der nennt sich Lauffeuer Freudstedt. Die laufen leider länger als 40 Kilometer und fangen bei 100 Kilometern gefühlt an. Und da auch eine sehr, sehr nette Community von vielen, vielen Herren, die das schon viele, viele Jahre gemacht haben. Da geht es nicht um Geschwindigkeit, da geht es um Ankommen. Und das sind eigentlich eher ja, Survival-Rennen, wo es viele andere Probleme zu beschreiten geht, als irgendeine Pace zu halten. Und bin da einfach vom nicht ganz so schnellen Laufen direkt zum langen Laufen gekommen, was mir eigentlich sehr gut liegt. Und so bin ich dann auf der 100-Kilometer-Distanz gelandet. Das ist so gefühlt das, wo ich mich am wohlsten fühle. Und ja, hab dann halt das Rot-Projekt gesehen und dachte, Triathlon machst du auch schon ein paar Jahre. Alles selbst trainiert und mit eigenem Equipment, was man so sich zusammenliest. Und fand den Schritt dann zu einem etwas professionelleren Training einfach den richtigen.
Kannst du sagen, was sich in deinem Leben verändert hat oder welchen Stellenwert der Sport für dich dann schrittweise eingenommen hat? Weil ich meine, das klingt jetzt so krass. Das sind jetzt auch 15 Jahre, seitdem du das machst. Ja, du bist jetzt Ende 30?
42. Okay.
Aber ungefähr seit 15 Jahren jetzt in dem Ausdauersport und hast dich schrittweise auch wirklich an krasse Ultradistanzen herangearbeitet. Und ich glaube, ich habe selten jemand erlebt, der das mit so viel Freude und Hingabe tut und auch verhältnismäßig viele Ultradistanzen übers Jahr macht. Was hat das mit dir gemacht? Was hat das in dir bewegt, sich auf solche Sachen einzulassen?
Naja, in erster Linie war es halt so, dass ich schon immer mich bewegen musste. Und heute gibt es da sehr, sehr viele andere Ausdrücke als früher. Ich war der klassische Zappel-Philipp, der in der Klasse nicht wusste, wohin sollte. Und die Energie musste halt immer irgendwo raus. Und am Anfang war es halt das Ringen, was für mich wahrscheinlich der Lebensretter schlechthin war. Weil auch sowas wie Aggression oder mit Problemen umgehen, sowas gab es nicht. Ringen ist ein sehr, sehr fairer Sport. Außer das, was der Schiedsrichter nicht sieht. Spaß beiseite. Von daher war das einfach super. Man ist sozialisiert worden, man konnte sehr, sehr viel einfach im Sport erleben und ist natürlich auch in der Clique zusammengewachsen. Wir treffen uns heute noch regelmäßig. Wir sind Kumpels wie eh und je. Egal, ob man sich mal 3-4 Jahre nicht sieht und so weiter. Und so brauche ich, glaube ich, den Sport auch, um in gewisser Weise in der richtigen Spur zu laufen. Und meine Frau ist dankenswerterweise so nett und gewährt mir das. Ich habe sie jetzt endlich auch dazu animiert, ebenfalls den Laufsport zu frönen oder sich halt auch da einfach aktiv mit zu bewegen. Und das ist einfach der Grund, warum man dann einfach das auch braucht.
Genau, nur das Brauchen ist ja, also einmal finde ich es faszinierend, nämlich einen Sport wie Ringen auszuüben, der Attribute wie kurze Wettkämpfe, extrem hohe Intensitäten, ja, eine extreme Körperlichkeit verbindet, finde ich total spannend und du bringst ja jetzt auch ein bisschen Muskelmasse mit. Und das dann auf der anderen Seite in so einen Ausdauersport zu übertragen, fand ich total spannend, ja. Und auch, was bei dir für mich vom ersten Tag an super interessant war, du hast da wie so eine Triebfeder für dich gefunden innerhalb dieses Sports, die dich glücklich sein lässt, die dir das so leicht erscheinen lässt, auch echt krasse Ausdauerdistanz. Ich mache gerade mal ein paar Beispiele. Es ist zum Beispiel für mich auch ein Neuland gewesen, dass jemand während dem Training einfach zur Freude hier und da einen Marathon so mit einbaut. Und das sind jetzt, kann man im Frühjahr zum Beispiel, bist du, glaube ich, 4 Marathons gelaufen. Ja. Und das klingt jetzt erstmal krass. Und ich habe da auch, glaube ich, erstmal, würde ich sagen, fast Ressentiments gehabt, als wir damit begonnen haben und durfte mich als Trainer damit auch weiterentwickeln, dass es für dich möglich ist. Und wir haben dann quasi ja gemeinsam mehr oder weniger so einen Nenner gefunden, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen das teilweise als Training durchlaufen, weil es auch tatsächlich im Grundlagenbereich dann gelaufen ist. Das heißt, es ist ein Marathon, der dich nicht maximal fordert. Ja? Und haben uns darauf geeinigt, an der Bewegungsqualität beispielsweise zu arbeiten oder an den Kraft und an Bewegungsmustern, so dass du das möglichst gut kannst. Und habe ich dich überredet, im Training zu sagen, okay, dafür ist aber der Speed zum Beispiel was super Wichtiges, den du brauchst, um eben andere Sachen dabei zu haben. Wie hat sich das auf dein Training ausgewirkt?
Ja, es war natürlich in erster Linie vollkommen ungewohnt. Ich habe ja für mich trainiert und was, glaube ich, auch den Übergang vom Ringkampfsport zum ich sag mal Ausdauersport, Laufsport in dem Fall halt, auch was die Länge der Distanzen betrifft, so ausgemacht hat, war, dass es die akribische Vorbereitung braucht und auch die Kontinuität. Ich liebe Pläne abzuarbeiten und am besten werden die noch übererfüllt. Das fängt beim Einkaufen an und hört beim Sport auf. Und dann von dir in erster Linie erstmal einen Plan zu kriegen, wo gefühlt die Hälfte drin stand und von 120 Laufkilometern, die jede Woche problemlos umsetzbar waren, allerdings auch alle wahrscheinlich in einer Geschwindigkeit, dann auf 30, 40 Kilometer, die wir ja im Rotprojekt so abgerissen haben, das war absolut unangenehm für mich. Und das hat auch fast dazu geführt, dass man sich unterfordert sowieso gefühlt hat, aber dass man wieder der Zappel-Philipp zu Hause wurde, was aber dann den absoluten Auslöser gemacht hat. Und das ist auch das, was ich an eurem Projekt so schön finde. Du kriegst die Chance, wenn du dich drauf einlässt, einfach mal eine andere Seite zu sehen. Und das war halt das Krasse. Wenn man dann im Training einfach mal eine 5-Kilometer-Bestzeit läuft, ohne getapert oder ohne was, dann fängt man auch als Zappel-Philipp an, darüber nachzudenken, ob das, was man da gerade gelehrt bekommt, echt nicht verkehrt ist. Und das ist einfach das, was dann den Unterschied gemacht hat.
Und jetzt ist was Spannendes. Und zwar, du hast Rot gemacht, hast das auch in meinen Augen recht erfolgreich gemacht, dass da einfach, also das Rot-Projekt ist gut durchgelaufen mit einer schönen Zeit.
9:44 oder so.
Also. Genau, also ich glaube, da war sogar noch Luft nach oben drin.
Ja.
Wenn ich den Tag noch richtig im Kopf habe, also das ist nicht alles optimal gelaufen dabei. Und das ist ja eine krasse Frage, die sich Menschen immer wieder stellen. Zum Beispiel, sie kriegen keinen Startplatz fürs nächste Jahr in Rot. Oder was macht man nach dem Ironman? Und dann kamst du mit dem Spartathlon um die Ecke.
Genau.
Und kannst du da mal beschreiben, was der Reiz an einem Spartathlon ist? Oder vielleicht beschreib erstmal bitte genau, was es mit dem Spartathlon auf sich hat.
Gut, also der Spartathlon ist, ich würde fast sagen, so der Ur-Ultra. Was die ganz langen Strecken angeht, gibt es auch noch den Ur-100-Meiler als Western States oder ähnliches. Aber der Spartathlon in Griechenland geht halt von Athen nach Sparta. Ist immer am letzten Septemberwochenende, also es wird auch auf keinen Fall kalt in Griechenland. Und hat halt als Grundlage die Basis von dem, was in der griechischen Historie passiert ist. Dass die Perser eingeritten sind und haben gesagt zu den Athenern, wir überfallen euch jetzt mal. Und dann hat ja der athenische König den Pheidippides losgerannt als Botenläufer. Der ist nach Sparta gerannt und wollte die Spartaner um Hilfe holen. Dann haben die gesagt, nee, machen wir nicht, wir müssen auf irgendein Gottesfest warten. Und dann ist er wieder zurückgelaufen übrigens. Also den Lauf gibt's auch out and back. Und die Einzelstrecke von Athen nach Sparta sind halt 246 Kilometer. Man läuft die mit knapp 3300 Höhenmetern, also es ist gar nicht so schlimm. Allerdings ist auch nichts abgesperrt und 99% ist Asphaltstraße und ein kleiner Berg ist halt drin. Und ich war 2021 schon mal dort. Man muss sich halt auch qualifizieren, von daher ist das halt auch nicht so einfach. Und die Startplätze sind auch sehr limitiert, also es dürfen maximal so 400 Leute mitmachen. Und Deutschland hat 30 Startplätze und da wird dann halt nach Qualifikation und First in, First out und Losverfahren, wenn es zu viele sind, halt auch drum gebuhlt, dass die Plätze überhaupt freigegeben sind. Und als ich 2021 nach 24 Stunden auf Deutsch keine Lust mehr hatte, bin ich auch ausgestiegen nach 183 Kilometern. Und damit war das für mich auch erledigt. Jetzt kommen wir aber zurück nach Thüringen. Und zwar bin ich im Jahr 23 dort beim Thüringen Ultra, was von unserem Heimatverein so die Hauptveranstaltung ist. Da gibt es auch alle 5 Jahre einen 100-Meiler statt 100 Kilometern. Den habe ich dort gelaufen und durfte dort auch als Zweiter über die Ziellinie laufen, nach 17 Stunden ein paar zerquetschen. Und da sind auch 3300 Höhenmeter drin und hatte damit die Quali einfach. Und habe dann das Rotprojekt gemacht, völlig sorgenfrei und auch völlig losgelöst vom Laufsport. Und bin dann in 25 auf die Idee gekommen, was machst du jetzt einfach? Und so ist einfach die Idee wieder gekommen, komm, wir probieren Griechenland nochmal und gucken, ob wir das schaffen. Und dann wollte ich das aber auch gerne mit dir als Trainer machen und mit euch als Team, um einfach dort die neuen Impulse, die mich einfach sehr viel weitergebracht und schneller gemacht haben, nutzen zu können.
Und wenn man jetzt auf die Vorbereitung schaut, ich gebe zu, als Trainer war das für mich komplettes Neuland. Ich habe noch nie jemanden auf einen Lauf, also bis für einen 100er habe ich tatsächlich schon mal jemanden begleitet. Und jetzt kamen eben 246 Kilometer darauf zu. Und ich glaube, dass das natürlich hast du jetzt über die letzten 15 Jahre die Grundlage dafür gelegt, dass überhaupt ein solches Jahr gelingen kann. Ja. Und andererseits war jetzt die Herausforderung, zumindest aus meiner Trainersicht erstmal, dass du mir eine ganze Latte an Wettkämpfen auch noch für das Jahr 25 vorgelegt hast, was du von einem Triathlon bis hin zu 4 Marathons, einen 100er zwischendrin, was dabei noch zu machen ist. Und das klingt jetzt erstmal alles so krass und ich habe das auch erstmal so krass wahrgenommen, aber jetzt haben wir dazu, glaube ich, eine ziemlich coole Haltung gefunden, wie wir das vorbereiten können und damit einen Weg eigentlich nach Sparta zu bahnen. Und ich musste ganz schön dafür werben, dass du bis Juni ziemlich die Füße stillhältst. Das heißt, für Grundlagentraining, für V2-Training, für Athletiktraining, dass du so gesund wie möglich in dem Sommer in diese große Vorbereitung dann für Sparta reinmarschieren kannst. Und kannst du da mal vielleicht einen Abriss über dein erstes halbes Jahr in 2025 geben? Was hast du da im Training gemacht? Und du bist ja auch aus dem Training raus echt eine ganze Menge Wettkämpfe gelaufen.
Ja, also es waren jetzt in diesem Jahr 25 oder so. Das sind auch Winterlaufserien dabei, die mal nur über 5 Kilometer oder eine halbe oder eine Stunde gehen. Das sammelt sich dann schon recht heftig zusammen. Aber wenn man aus Thüringen kommt, muss der Rennsteiglauf dabei sein. Da gibt es dann halt auch Strecken über 74 Kilometer, die wir natürlich dieses Jahr eingebaut haben. Den einen oder anderen Marathon. Ich fahre auch jedes Jahr gerne nach Glücksburg, mache dort beim Ostseemann mit. Da gibt es halt die Mitteldistanz oder die Langdistanz. Da haben wir uns dieses Jahr aufgrund des Schwimmens dankbarerweise dann für die Mitteldistanz entschieden. Ja, und am 1. Juli ist halt immer der Thüringen-Ultra mit den 100 Kilometern, der gesetzt ist. Der hat halt ein Problem. Jedes Jahr, wenn du teilnimmst, bekommst du nicht nur eine Medaille, sondern wenn du es schaffst, kriegst du auch noch einen Stern. Und auf dem T-Shirt möchte man natürlich sehr, sehr viele Sterne haben. Und das alles im Hinterkopf zu haben, also auch mein Wettkampfplan für nächstes Jahr, habe ich dir ja schon vorgelegt, machte mich dann schon am Anfang wieder sehr stutzig, weil wir doch sehr wenig gelaufen sind. Und ich halte dich erstmal zurück, damit du gesund bis in die Phase kommst, wo es dann drauf ankommt. Das ist einem alles theoretisch bewusst, praktisch aber echt nicht einfach. Und da hat mir sehr geholfen, dass wir im Rot-Projekt das Fahrrad erfunden haben, oder nicht erfunden, sondern gefunden haben als Ausgleichssport, um einfach Belastung vom orthopädische Belastung wegzunehmen und trotzdem für mich die gefühlten Stunden zu fressen. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist es genau.
Kannst du das Stundenfressen nochmal zusammenfassen? Weil das muss ich ehrlich gesagt sagen, also du hast schon Stunden gemacht, aber du hast nicht massiv Stunden gefressen.
Nein, also ich mache so im Schnitt zwischen 10, 12, 13 Stunden Sport jede Woche und je nach Intensität ändert sich das halt in der Belastung schon. Aber ich wollte damit sagen, wenn ich vorher 120 Kilometer gelaufen bin, dann waren die 12 Stunden voll. Jetzt bin ich aber nur 40 Kilometer gelaufen und wenn das alles gewesen wäre, dann wäre das für mich persönlich nichts gewesen. Und das haben wir halt ersetzt durch Radfahren. Das fand ich halt sehr, sehr erstaunlich, wie viel man wirklich ersetzen kann und wie gut es einem auch körperlich dabei geht. Also die kleinen Zipperlights, die man vielleicht vor 3, 4 Jahren oder so nochmal hatte, das ist auch wirklich alles weg. Dann das Krafttraining, was vielleicht von außen nicht immer so aussieht, als ob es welches ist, aber es sind einfach wirklich Übungen, die dich weiterbringen, aber die dich, wenn du das brauchst, dich selbst gefordert zu fühlen, ist es manchmal vielleicht eine unterforderte Übung oder Aufgabe. Und da war es halt schon schön, dass man dann einfach mal 2 Stunden Radfahren oder von mir aus auch mal ein paar Intervalle auf dem Rad, die dann einfach wieder sich angefühlt haben, als ich habe was geleistet.
Das ist tatsächlich spannend, dass du das als nicht leisten hier und da empfindest, weil für mich ist es total beeindruckend, wenn dann zum Beispiel am Wochenende ein Marathon steht und du doch in der Folgewoche sehr gut wieder ins Training findest. Natürlich haben wir dann die Intensitäten dabei reduziert und sind auch in regenerative Trainingseinheiten reinmarschiert, haben teilweise sogar Schwimmen auch mit wieder aufgenommen. Da darf ich, glaube ich, wirklich sagen, dass es als Ringer gar nicht so einfach ist, wirklich im Schwimmen zum Beispiel so eine Traktion ins Wasser zu bringen, ja, dass das anspruchsvoll ist und dass du das aber sehr, sehr gut gemeistert hast. Und ich bin dir einmal sehr dankbar, dass du dich auf den Weg eingelassen hast. Und gleichsam war es tatsächlich so, dass du eine relativ gute Geschwindigkeit ausgeprägt hast und ich jetzt so eine Ultramarathonmaschine wie dich erstmal einen Tacken unökonomischer machen durfte, was jetzt für die verhältnismäßig kurzen Distanzen für mich ein ganz guter Kompromiss war, dass du gar nicht zu sehr in einem Schwellentraining oder in ein Ultra-Ausdauertraining mir abgeschwebt bist, bevor das in die unmittelbare Vorbereitung davon ging. Und im Training sind wir mit relativ vielen kurzen Intervallen marschiert, ja. Und auf der anderen Seite mit einfach extensivem Training, also ein klassisches bipolares Modell bis dahin. Und du hast im Prinzip, ja, wenn man so will, jedes zweite Wochenende in irgendeiner Form ein Rennen gelaufen und das von 5 Kilometern tatsächlich bis hin zu einem 100 Kilometer Lauf. Dabei glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du auch zum Verpflegungsmeister inzwischen dabei geworden bist, dass du deutlich mehr Kohlenhydrate, glaube ich, zu dir führen kannst, als das bis vor 2-3 Jahren der Fall war. Welchen Weg bist du da im ersten Halbjahr gegangen?
Also dieses ganze, also verpflegen konnte ich mich schon immer gut. Ich weiß nicht, wie es mit Markennamen nennen ist oder ähnlichen, aber ich war auf einem ganz normalen Anbieter, der auch so kleine, weiße, feste Sachen verkauft von Dextro unterwegs. Das hat super funktioniert, ist auch finanziell tragbar gewesen für einen Hobbyläufer und war alles in Ordnung. Und in dem ganzen Paket von Rot war ja auch noch ein Versorgungspaket von Ministry dabei. Und damit hat man das einfach mal ausprobiert. Das ist preislich natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und gleichzeitig, wenn man halt, ich sag mal, 10-12 Stunden Sport die Woche macht, ich habe mich nie im Training versorgt, bis ich beim Rotprojekt angefangen habe. Und in eurem Training steht ja auch immer drin, wie viele Kohlenhydrate soll ich zuführen, ob das 40, 60, 80 Gramm sind. Und der Witz war halt wirklich zu sehen, erstens, ich werde überhaupt nicht dicker, was ja positiv ist. Und zweitens, ich bin einfach viel, viel leistungsfähiger. Ich bin nicht mehr so müde. Ich brauche danach nicht den Kühlschrank erstmal zu plündern, sondern okay, ich schiebe mir halt während eines ruhigen Dauerlaufs oder auch während eines ruhigen einstündigen Radausfahrt, nehme ich halt ein Gel, 40 Gramm Kohlenhydrate und alles danach ist besser. Das zu lernen und sich dem auch wirklich zu öffnen, war ein großer Gamechanger. Den man übrigens auch bei Freunden und Bekannten sehr, sehr gut weitervermarkten kann, weil das auch ein großes Problem bei denen ist. Und von daher habe ich mich halt auch an die Vorgaben, was die Mengen betrifft, die wir sukzessive angefangen haben zu probieren, gehalten. Und wenn das funktioniert, ist es nur noch eine Frage des Willens.
Und ich konnte dich davon tatsächlich überzeugen, dass du einfach, dass wir die Wettkämpfe tatsächlich auch als lange Trainingseinheiten in diesem ersten Halbjahr drin hatten. Deswegen ist es, glaube ich, also ist mir auch wichtig, das zu erzählen, nämlich die Geschichte mit diesen vielen Wettkämpfen, die in meinen Augen eigentlich einen Rückgrat deines Trainings bilden. Wenn oder du hattest mich ja wirklich, also tatsächlich musstest du meine Skepsis davon überwinden, dass das eine gute Idee ist, so etwas zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich dich dann zu einem einfach anderen Muster im Training gezwungen, weil ich gesagt habe, hey, diese Rennen müssen halt eben auch regeneriert werden. Und ich glaube, viele Menschen, und da hast du dir natürlich über die letzten Jahre sehr viel angeeignet, dass du einen Marathon nicht klassisch lange regenerieren muss, wie das vielleicht jemand anderes tun muss. Ein Hunderter ist vielleicht das, was ein Marathon für andere ist. Ja, genau, das braucht dann doch wirklich wieder die 2 Wochen, bis man da wieder wirklich auf den Beinen ist und auch wieder vielleicht laufen will, oder? Wie hast du das nach dem Hunderter empfunden?
Also nach dem Hunderter ist es halt wirklich so die klassische Woche danach. Es ist halt auch bei uns so. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da wohnen 200 Leute. Ja, das ist eine Sackgasse. Und da gibt's halt 5, 6 Leute, die man im Umkreis kennt, die irgendwelche Läufe veranstalten oder sowas. Und da fährst du halt auch jedes Jahr klassisch hin. Und nach dem Thüringen Ultra, nach dem 100, da ist auch immer in Wickerstedt ein schöner Wettkampf, wo wir halt auch hinfahren. Es sind 13 Kilometer oder 13,7 Kilometer Crosslauf. Fängt von Kleinkindern am Anfang an und dann irgendwann ist man selber dran. Da merkst du halt schon, dass nach 6 Kilometern der Ofen einfach aus ist und die Muskulatur sagt, das ist nett, was du hier versuchst, aber an dem Berg werden wir jetzt langsamer werden. Das ist auch bei mir so vollkommen klar. Aber was halt wirklich auch sehr erstaunlich ist, wir haben ja auch keinen, bis auf die Hauptwettkämpfe, getapert oder ähnliches, sondern wir haben es im Training einfach mitlaufen lassen. Und wenn man seit Jahren schon immer wieder an ähnlichen oder gleichen Wettkämpfen teilnimmt und dann sieht, dass man, ohne dass man tapert, doch schon mindestens genauso leistungsfähig ist, wie wo man sich vorher getapert hat, das ist halt auch ein krasser Gamechanger zu sehen. Okay, wenn du dich jetzt mal auf etwas fokussieren würdest, dann kommst du vielleicht auch weiter. Gleichwohl bin ich auch ein Mensch, der Wettkämpfe braucht, um ja sich mit Leuten einfach zu messen, die Menschen zu sehen und zu treffen. Also nur alleine zu trainieren für einen Wettkampf im Jahr, das wäre nichts für mich.
Gut, und dann würde ich gerne den Schwenk jetzt mal in den Sommer machen. Wie hast du die Vorbereitung für den Spartathlon empfunden?
Ja, ich hatte super Bock drauf. Ich habe natürlich auch beruflich die Termine so gelegt, dass das dann halt auch funktionieren kann, weil ich auch als Außendienstmitarbeiter hier und da nochmal wochenweise weg bin. Das hat halt super funktioniert. Die Familie hat natürlich auch mitgemacht, das darf man auch nicht vergessen. Das Klima hat auch mitgemacht, das war auch top. Von daher waren das einfach Voraussetzungen, die einfach gepasst haben. Und wenn man dann natürlich fundiertes Scope bekommt, so jetzt machen wir mal ein bisschen mehr, dann bockt das einfach. Und die Vorbereitung war einfach so gut, dass ich es auch verkraftet habe. Also ich habe nicht irgendwie angefangen, dass ich Verletzungen hatte oder ähnliches. Und das war einfach das, was dann einfach zu den Spannungsbogen sehr, sehr schön aufbaut. Und dann fing es aber eher, ich würde jetzt mal so sagen, im Anfang September an, dass man dann schon anfängt, diese Angst zu bekommen. Ich darf auf keinen Fall krank werden. Das darf nicht passieren. Und auch dieses Vermeiden von Menschenmengen will ich jetzt nicht so direkt sagen, aber dass man doch eher mal privat sagt, ich gehe nicht zu dem Geburtstag oder ähnlich. Da muss man sich auch so ein bisschen zetteln, weil letztlich ich bin Hobbysportler und das Leben ist einfach zu kurz, um auf alles zu verzichten. Das war so ein bisschen auch eine neue Erkenntnis für mich, dass man da vielleicht rausnimmt. Nichtsdestotrotz, es hat halt einfach alles funktioniert.
Kannst du sagen, welche Einheiten dir vielleicht in dem Build-up besonders gut getan haben? Weil ich glaube, es gibt keine Blaupause, um sich auf sowas vorzubereiten. Und ich habe auch einfach mal versucht. Und würde mich, also tatsächlich haben wir das auch so nicht vorneweg besprochen, sondern welche Einheiten haben dir vielleicht auch Sicherheit gegeben? Welche hast du gedacht, was hat sich der Philipp jetzt dabei gedacht? Oder wohin marschierte das Ganze? Also das ist ja auch eine Reise zu dir selbst, so, sag ich mal, so eine Aktion zu machen.
Absolut, ne? Und auf der einen Seite bin ich halt mega dankbar, dass ich mich nicht hinsetzen muss und muss mir einen Plan schreiben, sondern das macht halt jemand für mich. Ich muss dann das aber ist falsch, ich muss das umsetzen, was dann da steht oder darf das umsetzen. Und wenn ich da so an die Tausender in der Balle denke, habe ich gedacht, ich habe einfach keine Lust mehr, 8x1000 Meter zu laufen, weil da kommen wir irgendwie dann 20 Kilometer in Summe raus und es ist halt anstrengend, unangenehm. Dann war Philipp so clever und hat aus 8x1000 Meter 8x4 Minuten gemacht, bis ich gemerkt habe, dass das viel länger dauert als die 1000 Meter, die du vorher gelaufen bist. Das ist halt auch sowas. Aber was mich wirklich auch für den Wettkampf in Griechenland sehr, sehr gut vorbereitet hat, ist und bleibt diese Laufbandeinheiten mit dem Bergauflaufen. Also diese von 20 bis 50 Minuten einfach stoisch bei einer GA1-Tempo mit 6% Steigung zu marschieren, das ist das, was mich richtig vorwärts gebracht hat. Und was ich auch heute noch von meiner Frau, wenn wir spazieren gehen zum Beispiel, höre, wenn sie sagt, boah, jetzt gehst du mit einmal schneller als ich sonst, weil das nicht ganz so mein Steckenpferd war. Das ist wirklich was, was mich weit nach vorne gebracht hat.
Also es war nicht GA. Das war sondern tatsächlich waren das so Doppelpacktage, an denen wir mit zwei Einheiten gearbeitet haben. Ja. Beim Laufen ist es dankenswerterweise ja dann auch nicht so ewig lange. Aber häufig haben wir dann eine Morgeneinheit und dann hast du zu Hause einen Laufband und haben abends eine Berganeinheit gemacht, die dann eher in knapp unterhalb der Schwelle von der Leistungsfähigkeit war. Und die haben wir tatsächlich relativ weit ausgebaut. Ich glaube, dann in der Spitze waren wir bei einer 1,45 morgens und dann abends diese 50 Minuten, glaube ich, war. Das ist dann eben auch schon ein Tag, der sitzt. Und wenn man das innerhalb eines Dreierblocks zum Beispiel hat, wo der Sonntag eben keine Entlastung ist, sondern wo es dann weitergeht, halte ich das für äußerst anspruchsvoll, metabolisch so etwas dann wirklich rumzubringen, weil du wirklich die Energie auch rausbringen musst. Was ich gerne noch mit anbringen würde, wir haben auch darüber diskutiert in der Vorbereitung, wie weit wir zum Beispiel ein Durch-die-Nacht-Laufen trainieren und wie weit wir solche Extreme reingehen. Und wir haben uns da entschieden, auch unter der Prämisse, dass man an einem Tag das halt völlig überziehen kann. Aber die Frage von unserer Seite war, muss man das trainieren, um beispielsweise durch eine Nacht zu kommen? Und wir haben uns vor dem Hintergrund, dass das zusätzlicher Stress ist und wenn man normal arbeitet, dass das den Rhythmus so durcheinander schütteln kann, dass wir diesen Stress vermieden haben. Das heißt, wir haben im Prinzip zu ganz normalen Tageszeiten trainiert, haben auch nicht sowas gemacht wie zum Beispiel mal um 3 Uhr aufstehen und dann Läufe mit einsetzen, sondern tatsächlich nur zu normalen Tageszeiten ein solches Trainingsprogramm angeschoben, um dann zu sagen, ja, wenn man sich einmal richtig wegleuchtet, dann kann das wirklich auch funktionieren und mit der Prämisse da so gesund wie möglich hinzukommen.
Gut.
Ja. Und da bin ich wirklich stolz drauf, dass du dich darauf eingelassen hast und dass wir den Weg so gemeinsam gehen konnten. Und der Spartathlon war während der Zeit, während Laura und ich schon bereits auf Hawaii waren, wir hatten da nochmal telefoniert. Und ich hatte während der Zeit, während du gelaufen bist, der Tracker vom Spartathlon ist
verbesserungswürdig.
Genau. Und ich hatte mein Handy halt in der Tasche und wusste halt, dass du gerade am Laufen bist. Das hat aber auch eine Weile gedauert, bis sich manchmal wieder Zeiten dann da irgendwie aktualisiert haben. Kannst du uns einfach mal mit auf die Reise nehmen, was du da erlebt hast, vom Start bis zum Ziel? Was es bedarf? Ja, das würde... Ja,
ja, sehr gerne. Vom Prinzip ist das etwas, was das größte Learning vom ersten Versuch war. Es ist kein Rennen. Für mich ist Wettkampflaufen, du musst rennen und nicht wandern, gehen oder ähnliches. Und das ist natürlich absolut absurd zu denken, man kann 246 Kilometer mit 3000 Höhenmetern einfach durchrennen. Das war beim ersten Mal mein größter Fehler, weil es mich selber zu sehr belastet hat, dass ich jetzt gehen musste. Im zweiten Anlauf jetzt haben wir uns schon mal mit meiner Frau und auch noch einem bekannten Pärchen, was mit war, als Supporter, weil ohne die geht gar nichts, haben wir uns schon mal darauf eingelassen, dass das im Endeffekt ein Roadtrip ist. Man hat 36 Stunden Zeit, Start ist Freitag 7 Uhr am Morgen, direkt an der Akropolis. Da wird man dann schön mit dem Bus hingefahren und dann geht's halt los. Da ist die erste Frage, wo ist eine Toilette? Da hatten wir dieses Jahr, ein Vereinskollege war auch noch mit, sehr viel Glück und haben uns aber auch schon darauf geeinigt, dass die Versorgungspunkte, also man muss vielleicht dazu sagen, es gibt 75 Verpflegungspunkte, die sind immer so 3,5 Kilometer entfernt und man darf ungefähr an 12 oder 13 Punkte darf man eigene Verpflegung und ähnliches an Großpaketen abgeben und da kann man sich dann sein Gel, sein Getränk, seine Jacke, seine Gehstücke, wie auch immer ablegen. Aber die Supporter selber, die dürfen nur an ganz spezielle Punkte kommen. Einfach damit das, weil ja nichts gesperrt ist und es offizielle Straßen sind, damit das frei bleibt. Und der erste Punkt, wo man quasi seine Supporter sehen darf, ist Kilometer 43. Und man läuft ja die ersten 20 Kilometer aus Athen raus, im Berufsverkehr frühs, ohne Straßensperrung und sporadischen Markierungen. Und dann geht's halt einfach los. Es ist noch recht frisch gewesen, war schönes trockenes Wetter, allerdings Gegenwind für die ersten 80 Kilometer. Und dann sind wir halt einfach losgelaufen. Bei Kilometer 40 habe ich dann meine Frau, meine zwei Supporter gesehen. Dann ist bei mir immer sehr wichtig, dass die neuralgischen Stellen mit Shaving-Gels eingegrieben werden, dass man sich halt nicht wundläuft. Dann kriegt man natürlich auch mal ein Küsschen, was einen aufarbeitet und ähnliches. Und trotzdem muss man sich ja beeilen, weil die Uhr tickt halt weiter. 36 Stunden sind anderthalb Tage, es ist nicht lange hin. Und so hoppt man dann vom Prinzip vom Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt. Aber eigentlich sucht man die großen Verpflegungspunkte, wo man die Partner und die Versorger wieder trifft. Genau.
Und was passiert zwischen den Verpflegungspunkten bei dir körperlich und geistig?
Ja, also vielleicht eine kleine Anekdote. Vor meinem ersten 100-Kilometer-Lauf hat meine Frau ganz betröppelt gefragt, wie sieht's aus? Magst du mich eigentlich noch, wenn der Lauf vorbei ist, weil du hast ja 10 Stunden Zeit, dich mit deinem Fahrradbegleiter zu unterhalten? Und ja, natürlich mag ich sie noch. Es ist ganz einfach so, dass man über Gott und die Welt nachdenkt. Die ersten 40 Kilometer war auch noch so, dass man mit verschiedensten Nationalitäten zusammenläuft. Danach bist du alleine. Also ich bin wirklich ab Kilometer 45, 50 alleine gelaufen. Und dann kann man drüber schimpfen, dass der Gegenwind da ist. Dann kann man drüber schimpfen, dass der LKW zu nah an einem vorbeigelaufen ist. Oder man erfreut sich einfach, dass direkt 20 Zentimeter neben einem Strand ist, wo man ins Wasser könnte. So läuft es einfach immer wieder hin und her. Und jeder hat da vielleicht irgendein Mantra oder ähnliches. Ich persönlich habe das nicht. Ich glaube mir eher das, was die anderen sich als Mantra sagen. Dann habe ich wieder 3 Minuten darüber Zeit, mich mit dem zu beschäftigen. Und ansonsten galt es einfach wirklich ganz stupide, Verpflegungspunkt für Verpflegungspunkt abzuarbeiten. Dabei die Markierung halt nicht vergessen, weil man muss auch dazu sagen, es gibt an jedem Verpflegungspunkt eine Cut-Off-Zeit. Und wenn du die um 1 Sekunde reißt, bist du raus. Und die sind am Anfang recht stringent. Das heißt, man muss so grob 10,5 km/h laufen. Und das ist unter 6 Minuten. Das ist schon für die ersten 80 Kilometer eine Hausnummer. Danach wird es bedeutend einfacher. Und so gilt es halt oder galt es halt erstmal bis nach Korinth zu kommen, über den Kanal zu laufen und dann halt am Verpflegungspunkt 82, 83 ja, das zweite Rennen zu starten. Ja. Das zweite Rennen vom Prinzip war dann der Lauf in die Nacht. Das war irgendwie so 40 Kilometer Strecke, die ich vom ersten Rennen nicht mehr kannte. Die waren wie weg. Und das hat mich irgendwie geärgert und gleichzeitig verdutzt, weil man nicht mehr wusste, warum bin ich hier. Hier war ich doch eigentlich schon mal, aber irgendwie kenne ich es nicht. Letztlich war es dann aber auch so, dass das auch vorbeiging. Dann kommt bei Kilometer 160, 170 der Sangaspass, also ein großer Gipfel, den man über so Serpentinen auf geteerten Straßen erstmal mitten in der Nacht anläuft. Da wurde es auch schon kühler und dann gilt es halt so 1,5, 1,6 Kilometer wirklich fast wie Bergsteigen nach oben zu stapfen. Das habe ich ganz stumpf gemacht. Dann kommt oben der höchste Punkt, das ist auch ein Verpflegungspunkt. Und dort ist es halt immer die Frage, kann man sich in das Zelt hineinsetzen? Da gibt es auch lecker Suppe und so weiter und Kaffee. Oder ist es halt zu windig und zu kalt und man will gleich weiter? Dort habe ich, das war ein absolutes Erlebnis, einen Kaffee bekommen. Wollte aufstehen und in dem Moment hat es angefangen zu regnen und hat auch nie wieder aufgehört. Ja, und dann regnet es halt und man läuft weiter. Das heißt, das erste Rennen war Gegenwind, das zweite Rennen war keine Ahnung. Ich kenne die Strecke nicht. Dann kam die Nacht und dann kam halt bis ins Ziel Regen.
Wie viele Kilometer Regen waren das?
80.
Das sind ja so die Distanzen, also das längste, was ich jemals gelaufen bin, sind 42 Kilometer. Ich glaube dir nicht so ganz, dass da gar nichts passiert und du sagst es so ganz locker, ja, weil also das finde ich wirklich beeindruckend. Und wenn wir uns unterhalten, ist da auch immer so eine Faszination dabei. Also hast du gesagt, ja, mache ich auf gar keinen Fall wieder. Heute weiß ich, dass es schon wieder neue Pläne in deinem Kopf gibt. Ja. Und nimm uns doch da auch nochmal weiter mit und erklär mal das, was davon den Reiz ausmacht, weil dem würde ich gerne noch ein bisschen besser auf die Schliche kommen.
Ja, der Reiz ist halt wirklich schwierig, das anderen zu erklären, weil man ist jetzt gefühlt wirklich sehr lange alleine, beschäftigt sich aber auch mit sich selber. Viele Menschen können das gar nicht mehr in der Welt von heute. Und gleichzeitig ist es halt auch noch ein Erlebnis, was wir ja als Gruppe zu viert gemacht haben. Mein Vereinskamerad, der auch mitgelaufen ist, der auch glücklich ins Ziel gekommen ist, der hat auch nochmal 3 Supporter dabei. Das heißt, wir waren in Summe 8 Leute. Und die nehmen sich Urlaub, die investieren auch Geld. Und denen möchte man natürlich auch was zurückzahlen und will einfach ins Ziel kommen und nicht wegen, ich habe jetzt eine Blase rechts oder keine Lust mehr links, sagen, ich höre auf. Das ist schon mal etwas, was im Hinterkopf auf jeden Fall mitschwebt. Das ist auch sehr wichtig, um eben das ein oder andere zu umgehen. Und wenn man sich dann einfach darauf einlässt, dass man erstens selber dran schuld ist, dass man sich angemeldet hat und zweitens, dass man auch eine riesengroße Chance hat, sich selber und auch anderen wieder zu zeigen, was man leisten kann, dann ist es einfach eine Sache, die ich super finde. Und das hilft einem wirklich wieder von Verpflegungspunkt zu kommen. Und das wird halt auch, irgendwann sind es nur noch 20, dann sind es nur noch 15 Verpflegungspunkte. Die Kilometer, die hatten wir gar nicht auf der Uhr. Also die haben wir gar nicht angeschaut, sondern immer nur, ich habe wirklich nur geschaut, auf dem Schild steht, der nächste VP kommt in 2,5 Kilometern. Und die arbeitet man ab und nicht, oh scheiße, noch 2 Marathons. Das wäre nicht möglich.
Und wie wurde es dann mit der Zeit? Also ich meine, das knapp unter 6er Tempo ist schon ordentlich, gerade dann, wenn du halt noch einen Gegenwind drin hast und so weiter. Da muss man auch mit der Energie tatsächlich haushalten, ja. Dass das passt. Wie wird das hinten raus? Wie funktioniert das dann weiter? Dann darfst du langsamer werden?
Genau, also es gibt halt für jeden Abschnitt eine eigene Pace, die du laufen musst. Kann man an Tabellen alles nachlesen. Aber es ist halt statistisch erstmal so, dass du grob mit einem 6er Schnitt bis zu Kilometer 80 kommen musst. Und danach wird es eher Richtung 10 Minuten pro Kilometer. Also das ist nicht Wandern, aber irgendwie halt schon. Und ich hatte auch bei dem Lauf so 2-3 Erlebnisse mit anderen Läufern oder halt mit mir selber, wo man sich fragt, ja, so verrückt ist die Welt. Und zwar war ich am Vorabend im Hotelzimmer mit einem Läufer aus Deutschland, der das auch schon 16 oder 17 Mal gemacht hat. Und der hat mich irgendwann bei Kilometer 110 oder so überholt. Gehend, also es ging bergauf und er ist einfach an mir vorbeigeschnackt und sagte zu mir, Rico, ist gar kein Problem mehr, wenn ich jetzt durchgehe, komme ich ins Ziel. Und ich habe mich total gewundert und gefragt, hallo, wieso willst du jetzt gehen, das macht doch gar keinen Sinn. Und habe dann selber gerechnet und gesehen, absolut, du brauchst nur noch 5 km/h oder 5 km pro Stunde schaffen, dann schaffst du es in 36 Stunden nach Sparta. Das war eine Erkenntnis, die extrem viel Last weggenommen hat, weil ich wusste, okay, du kannst jetzt rumweinen, dir kann alles wehtun und egal, ob du das Gel vielleicht nicht verträgst, du muskuläre Probleme bekommst, du wirst es schaffen, wenn du es willst. Und dann gibt es nur noch die Frage, soll der Schmerz oder soll die Belastung vielleicht früher aufhören? Weil das muss ich auch sagen, ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, mich zu bewegen. Ich habe wirklich fast 10 Stunden lang so ein Regencape getragen und ich habe lange Haare, ich habe einen Dutt und muss immer so eine Art Stirnband tragen, dass der Dutt hält. Und habe dann quasi die Kapuze unter dieses Stirnband gelegt, sodass an den Ohren, es hat nur geraschelt. Und ich wollte einfach irgendwann mal Ruhe haben. Und das war halt auch sowas, du kannst jetzt wieder rumjammern oder renn halt noch ein Stückchen, das passt schon. Und ich muss dazu sagen, die Versorgung hat prima geklappt. Ich habe die Gels vom Ministry perfekt vertragen, konnte einfach das wirklich alle drei Verpflegungspunkte mindestens ein Gel. Ansonsten hatte ich immer noch Notfall dabei und konnte halt auch wirklich alles, was gerade war und bergab gehen, rennen. Und was bergauf ging, bin ich halt so ab Kilometer 100, 120 gegangen. Aber auch ganz, ganz stumpf. Also egal wie stark die Steigung war, dass man das einfach geht. Und das hat mir wahrscheinlich geholfen, die Energie so zu haushalten, dass du einfach bis ins Ziel kommst. Und mehr ist es irgendwie am Ende nicht.
Und wie fühlt sich das an, ins Ziel zu kommen bei dem?
Ja, ich heule eh immer, von daher ist das ist eine eigene Geschichte. Und man muss auch dazu sagen.
Naja, aber das, also ich finde das, also in die Emotion zuzulassen, dass das mit dir was macht, das kann man kann vor Erschöpfung weinen, man kann vor Freude weinen, man kann sich bewegen lassen. Ich glaube, das ist auch etwas, ja. Also ich heule eh immer, klingt dann recht lax, aber...
ich heule eh immer, wollte ich damit sagen, weil es mich halt auch wirklich emotional berührt. Und zwar nicht nur für mich, also auch jetzt schon wieder, aber sondern auch für die anderen, die halt mit dabei sind, die sich auch die ganze Nacht um die Ohren geschlagen haben. Und das ist halt schon, ja, eine emotionale Sache und ein emotionales Gefühl, weil du bist halt ein Team. Und man muss dazu sagen, beim Spartathlon ist es so, die meisten Leute kommen so zwischen Stunde 35 und 36 ins Ziel. Und der Zieleinlauf ist halt so eine Gerade von 150, 200 Metern in Sparta. Man muss zweimal rechts abbiegen und dann geht's auf die Statue von Leonidas zu. Und da liegt dann vorher eine kurze Matte. Aber das Ziel ist halt erst, wenn man den Fuß berührt hat. Und ob man den küsst oder nur streichelt, ist vollkommen wurscht. Aber man kniet halt im Endeffekt wirklich an der Statue, berührt den Leonidas und dann ist wirklich alles vorbei. Da bekommt man einen schönen Kelch aus Porzellan mit einem Schluck Wasser, ein T-Shirt, einen Lorbeerkranz und auch einen schönen Pokal und darf auch Fotos machen. Und für diejenigen, die halt wirklich recht spät ins Ziel kommen, ist das fast eine Massenabfertigung. Ist ein bisschen unangenehm. Ich hatte halt das Privileg, früher anzukommen und hatte so 4-5 Kilometer vor dem Ziel noch einen Läufer um mich rundherum und wollte das nicht. Ich wollte alleine ins Ziel kommen, damit ich einfach, klingt jetzt blöd, aber das Foto alleine habe. Und habe dann halt auch wirklich die Kraft gehabt, problemlos einfach nochmal einen kleinen Ticken zu beschleunigen, um einfach mir dieses Gap zu erarbeiten. Und als ich dann in Sparta angekommen bin, ich war ja schon mal dort, und um die Kurve gebogen bin, das waren halt 200 Meter nur heulen. Und sich irgendwie versuchen, mit Brille und Cappy so zu ordnen, dass man vielleicht nicht ganz so extrem ausschaut, wenn man vorne ankommt. Ja, das Problem war, dass meine Frau, nicht das Problem, sondern die akkreditiert sind und als Supporter zugelassen sind, die dürfen auch mit hoch zu dieser Statue. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn die eine Begleiterin von mir mich da 200 Meter rennend begleitet und du schon weißt, oh, ich weiß nicht, dann kommen da noch viele kleine Kinder, die dann mit dir ins Ziel laufen. Ist auch sehr, sehr schön, was dann halt zulässig war. Es regnet übrigens immer noch. Und gleichzeitig kommt man dann auf die Treppe, geht da hoch und macht noch einen Läufer vor mir, der gerade quasi in den letzten Zügen war seines eigenen Finishs. Und dann höre ich nur dieses Geschrei von meiner Frau, was typisch ist und sie mich sehr oft supportet, von daher, aber ich habe sie nicht gesehen. Das heißt, ich habe die Figur angesehen, habe das Geräusch gesehen, ich wusste aber nicht, wo sie ist, ich konnte es nicht verorten, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die oben auf dieses Podest mit durften. Und als ich sie dann gesehen habe, da brechen natürlich dann alle Bände. Und das ist einfach schön, wenn man das zusammen als Team oder als wir beide dann als Ehepaar halt auch erleben darf.
Ja, mega cool, weil ich glaube, so wie du davon berichtest, von dem Erlebnis, und ich glaube, dass das eine Dimension von Sport ist, die lebenswert ist.
Ja.
Und du hast mir da ein Stück weit auch einen Raum gezeigt, wo ich gesagt habe, vielleicht brauche ich es gar nicht so extrem. Und wenn du mir jetzt so begegnest im Alltag, würde ich dir das gar nicht so diesen extremen so abnehmen, ja. Und auf der anderen Seite hast du mir gezeigt, was da möglich ist und in welche Räume man treten kann für sich, mit aber doch einer relativ weltlichen Vorbereitung, ja. Und wo man geistige Grenzen und für sich sprengen kann. Und das finde ich so unglaublich inspirierend daran. Und du hast es eigentlich so schön gesagt, wenn in Rot sind 3.500 Menschen am Start, da sind noch 400 Menschen am Start. Wie viel sind da ins Ziel gekommen?
Exakt 246, das war irgendwie witzig.
Ja, aber das ist natürlich auch eine, also da steigen dann 150 Menschen aus und die sind ja schon mal vorselektiert, die dort an den Start gehen. Also die haben dann schon mal so einen thüringen 100-Meilen-Lauf hinter sich gebracht beispielsweise, um da hinzukommen. Also das heißt, da ist niemand am Start, der wirklich grün hinter den Ohren ist, was Ultradistanz angeht. Und also wirklich Chapeau, dass du das Ding da so durchgezogen hast und danke, dass du dich uns da anvertraut hast. Und was, also tatsächlich, was mir nochmal die Augen geöffnet hat, wir haben an der Lauftechnik gearbeitet, wir haben an der Athletik gearbeitet und wir haben metabolisch das Ganze vorbereitet, aber es ist uns nicht gelungen, das im Training vorwegzunehmen. Mhm. Und andererseits glaube ich auch, dass du die mentale Kapazität hattest, da so tief zu gehen an manchen Stellen und eben weiterzugehen, weil das ist etwas, wo du dir ja selbst wahrhaftig begegnen musst. Also ich kann mir sowas nur vorstellen. Ja, für mich sind solche Situationen in meinem Sporttreiben vielleicht Bergsteigen, wo man auch viel mit seinem Selbstgespräch, aber das ist ja maximal, da stehe ich vielleicht mal früh auf, aber ich will ja mittags wieder unten sein und vor allen Dingen den Sachen aus dem Weg gehen. Aber sich zum Beispiel durch so eine Nacht durchzubewegen, hat schon eine Form von Extrem, die ich so noch nicht kannte, mit einem Athleten zusammen, die ich total faszinierend finde. Und ich finde deine Reise zu solchen Sachen spannend, weil du es unglaublich positiv beschreibst.
Ja, es ist ja auch, also man ist zwar alleine auf der Strecke auch, ne? Und ich meine, in Griechenland laufen auch ein paar Hunde frei rum. Auch so eine Geschichte, die man dann mit sich einfach verarbeiten muss, wo man aber auch darauf vorbereitet sein kann. Und
wie bereitet man sich darauf vor?
Indem man es erstmal schon mal weiß und zweitens halt auch einfach so ein Tier so behandelt, wie es ist. Geh ihm nicht böse an, dann tut es dir halt auch nichts. Es ist halt nur, wenn du irgendwann diese Tapsen auf der Straße hörst und dich umdrehst und siehst zwei Augen, okay, da bringt halt Wegrennen nichts, weil er wird noch schneller sein als du. Aber wenn du dem Tier nichts tust, passiert auch nichts. Also es ist auch beim ersten Mal oder auch beim zweiten Mal jetzt, gab es da keine Probleme oder ähnliches. Das ist halt einfach, lass dich drauf ein. Und ich glaube auch, dass das Bergsteigen bei dir, wo du vielleicht 5-6 Stunden unterwegs bist oder jetzt wie in dem Fall 31 Stunden lang laufen, das ist von der Abfolge der Phasen, die du durchlebst, wird das Gleiche sein. Die Phasen sind vielleicht bei längeren Einheiten oder längeren Läufen, sportlichen Veranstaltungen nur gedehnter. Und die Frage ist, was machst du mit der Zeit? Wird dir da drin langweilig oder ist es halt einfach zu belastend für dich und du kannst es nicht mehr aushalten? Denke ich. Also so würde ich es zumindest versuchen, immer zu erklären.
Mein Eindruck ist, dass auch irgendwie eine innere Ruhe entstehen muss, ja. dass man das zum Beispiel schafft, dass das wie so eine Meditation ist, sich auf sowas einzulassen, ja. Und was mir zum Beispiel total einleuchtend war, dass du eben auch alleine unterwegs warst und jetzt nimm das Beispiel Rot, da wird's vielleicht am Kanal mal ruhig, aber wirklich ruhig wird's da ja niemals. Also Büchenbach vielleicht, je nachdem in welchem Geschwindigkeitsbereich, aber du hast niemals diese Ruhe oder diese Abgeschiedenheit mit dir. Und ich glaube auch, dass, ja, auch wenn du in eine extreme Ermüdung kommen kannst, dieses Thema über eine Nacht zu gehen, ist nochmal eine neue Willensprüfung.
Gut, ich hatte das ja schon ein paar Mal. Ich habe schon 24-Stunden-Läufe gemacht oder halt auch einen 100-Meilen-Lauf. Der fing auch abends um 21 Uhr an und man läuft quasi in die Nacht rein. Von daher ist das schon bewusst. Ein Tag ohne Schlafen, das hat man in jungen Jahren viel öfter geschafft, als man das heute schafft. Natürlich ist man da vielleicht nicht so weit gerannt. Das geht auch alles. Man hat dann halt auch seine Erlebnisse mit den Läufern, die du halt immer mal wieder überholst. Und auch diese Erfahrungen sind ja einfach unglaublich dankbar. Also kurz vor dem Ziel, da waren vielleicht noch 20 Kilometer zu laufen, hat mich so ein junger Belgier überholt, der dann einfach, wir haben so ein schönes Video, da hat mich mein Begleiter gefilmt, wie ich einfach nur über die Straße laufe. Und der ist extra rausgelaufen aus dem Bild, damit ich alleine auf dem Video bin. Also dass der das noch gecheckt hat, ist das schon mal cool. Und mit den Leuten sprichst du dann halt auch. Und das ist halt dieses Ultralaufen im Vergleich zu, ich sag mal so 10 Kilometer Dorfläufe oder so Stadtläufe. Da wird einfach aufeinander geachtet. Da gibt man lieber sein letztes Hemd, seine letzte Salztablette und was weiß ich, demjenigen, der es gerade nötig hat. Und 10 Kilometer später liegt man selber in der Ecke. Das ist dann halt Pech. Da kommt auch derjenige, dem du es gegeben hast, vorbei und sagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe ja nichts. Das ist halt so. Aber das macht halt auch Spaß.
Ja, mega.
Also, weil du halt eine Clique bist oder das ist halt ein ganz anderes Feeling als vielleicht auch bei einem Triathlon, wo es eher darum geht, ich will nicht sagen zu posen, aber es ist einfach eine andere Welt. Und das macht einfach Bock. Und wenn man da, glaube ich, einmal gefangen ist, dann läufst du halt deinen 100er und den laufe ich auch alleine. Also ich laufe auch jeden 100-Kilometer-Lauf in dem Leistungsniveau, wie ich bin. Und toi, 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 noch kann ich ums Podest hier und da mal mit agieren. Da bist du halt auch einfach alleine. Und ob dann der zweite 10 Minuten vor dir ist oder 2 Minuten oder 3 Stunden, das ist am Ende irrelevant, weil du kannst innen nur das machen, was du selber kannst. Und das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist, sich auch in der Zeit von heute auf das zu setteln, sich darauf zu konzentrieren und nicht alle 3 Minuten sich umzudrehen, ob jemand von hinten kommen könnte oder ob ich jetzt die Pace wirklich halten muss oder das Gel noch nehmen muss. Bleib in dem Großen und Ganzen. Und wenn man das kann, gewinnt man einfach für sich und natürlich auch im Wettkampf bestenfalls.
Mega schön gesagt. Ja. Was kommt dann? Also die Frage, das war lustig, du hast mich angerufen. Ich mach das nie wieder. Ihr habt das jetzt geschafft, Haken dran.
Braucht keiner.
Und das habe ich einfach schon sehr oft erlebt. Und dann haben wir uns tatsächlich, ich musste ja von Hawaii dann irgendwann wiederkommen und dann haben wir uns natürlich zur Nachbesprechung verabredet und so weiter. Jetzt sah das bei der Nachbesprechung schon durchaus anders aus. Ja. Und als ich dann nochmal in deinen Trainingskalender geschaut habe, noch anders. Was ist passiert nach dem Rennen in dir, mit dir? Und wann bekommt man danach, nach 246 Kilometer wieder Bock, sich zu bewegen?
Also 2 Tage hatte ich wirklich gar keinen Bock auf Sport und mich bewegen. Wir hatten halt ein schönes Häuschen gemietet, das war so 60 Kilometer von Athen weg. Das heißt, wir sind aus Sparta selber zurückgefahren und hatten auch noch einen wunderschönen Abend. Ich habe mich an dem Abend allerdings auch gefragt, warum meine Frau nicht das Zimmer in der 2. Etage hatten und nicht das unten genommen haben. Aber auch das Treppensteigen oder so ging problemlos. Sah vielleicht nicht rund aus. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte keine Blasen. Ich war vielleicht ein bisschen wundgescheuert an der einen oder anderen Stelle. Aber ich hatte auch keinen Muskelkater. Und ich hatte auch nicht einmal während des Laufes das Gefühl, dass mich muskulär oder metabolisch irgendwas limitiert. Das heißt, das, was wir im Training gemacht haben, hat funktioniert. Ergo, ich war nach dem Lauf fit. Man muss auch, vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote, also wenn man dann das Zielfoto weg hat, kommt man in ein Medical Tent und da werden einem die Schuhe ausgezogen, da werden dann die Blasen geöffnet, da werden einem die Füße gewaschen. Ich wollte das alles gar nicht. Ich wollte einfach nur endlich zu meiner Frau und zu meinem dem befreundeten Ehepaar, um einfach dort mit denen jetzt das zu machen, was man nach einem großen Erfolg hat, nämlich auch mal feiern. Und die waren total erstaunt, dass ich da, ich glaube, ich war 49. gesamt, dass ich jetzt da auf die Idee komme, mich da nicht hinzusetzen und irgendwie erstmal zu versorgen zu lassen. Und muss man halt auch sagen, es lagen auch einige schon im Zelt, die halt mit Infusionen versorgt werden mussten. Also von daher haben wir 2 auch alles richtig gemacht. Und die Woche danach war halt noch in Griechenland komplett angedacht. Ich glaube, am 2. Tag danach oder am 3. bin ich schon wieder 18 Kilometer gelaufen. Da hat aber mein Körper auch gesagt, so bei Kilometer 14, 15, das muss jetzt nicht sein. Ja, leider haben wir auf dem Hügel gewohnt. Ich musste dann noch bis dahin. Aber da wollte ich persönlich einfach mal wieder, ja, so von der Lunge her mich gefordert fühlen. War sicherlich nicht die cleverste Idee, aber so war's. Und den Lauf an sich hatten wir halt ad acta gelegt. Weil es ist jetzt von der Strecke oder vom Untergrund nicht so die schönste. Und von daher war der Spartathlon geschafft. Was willst du mehr? Tja, heute sieht die Welt wieder anders aus. Und es gibt noch viele, viele andere Sachen, die man machen kann. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auch hin und zurück. Da ist allerdings die Frage, wie will man das machen? Und was kann einem das überhaupt bringen? Plus, wenn man ein geiles Team findet, würde ich da sofort ja sagen. Genauso wie ich mir gut vorstellen kann, keine Ahnung, in dem Jahr, wo ich 50 werde, nochmal mit einem Team hinzufahren und sowas zu probieren. Aber meine Frau hat gesagt, das macht sie nicht nochmal mit.
Sie macht keinen Spartathlon mehr mit?
Genau.
Was macht sie noch mit?
Wahrscheinlich würde sie den auch mitmachen, aber es ist auch gut, wenn man einfach mal was Neues probiert, sich vielleicht auch in andere Länder bewegt, dort noch schöne Läufe macht oder Veranstaltungen. Und dem möchte man sich halt auch einfach nie verwehren.
Was hast du für das nächste Jahr vorgenommen?
Nächstes Jahr möchte ich mal einen Etappenlauf machen. Also ich habe den Rennsteig schon 2-mal als Etappenlauf gemacht. Und dieses Jahr den Bayernlauf, glaube ich, heißt er. Das sind so 499 Kilometer auf 9 Etappen. Und das wäre so mein Ziel. Oder halt irgendwann mal was gewinnen. Weil ich war schon sehr oft 2., 3. bei vielen Veranstaltungen. Aber für ganz oben hat es noch nie gereicht.
Vielleicht muss ich doch mal überreden, ein paar Wettkämpfe weniger zu machen. Ja. Und das wäre dann nochmal...
Gerne.
Das wäre mal so ein 100er. Zum Beispiel richtig schnell 100er oder 100 Meilen.
Hätte ich auch Lust dazu. Aber für nächstes Jahr, wie gesagt, erstmal den Etappenlauf. Und ansonsten natürlich viele, viele Wettkämpfe, die... viele, 5, 6, 7, die halt oft bei uns auch mit Reisen verbunden sind. Wo es schön ist, wenn man schnell läuft, aber es absolut kein Muss ist.
Ich finde es total faszinierend, welche Freude du ausstrahlst, die der Sport dir bereitet. Ich glaube, ich kenne niemanden, der die Gemeinschaft auch im Sport, auch gerade im Ausdauersport, und du sagst es ja, wir haben im Triathlon, sag ich mal so, ganz häufig, gerade auf der Langstrecke, dass das Ego so im Mittelpunkt steht und dieses Beweisen. Und dass das aber auch in der Gemeinschaft geht, hast du, glaube ich, eindrucksvoll nochmal auch in der Dimension mir gezeigt, die ich vielleicht so noch nicht kannte da drin. Und dass man da eben eigene Grenzen, gemeinschaftlich Grenzen überschreiten kann. Ja. Und auch ein Abbild für solche, sag ich mal, Extremveranstaltungen zu zeigen. Und dass du da so gesund durchmarschiert bist, gehört wirklich zu den Sachen, die mich als Trainer ganz besonders freuen, weil wir bei Kickers immer wieder auch mit der Maxime rausgegangen sind. Und wir haben natürlich auch im Team drüber gesprochen, ist das etwas, was unter der Maxime Gesundheit machbar ist, ja? Und ja, das ist anspruchsvoll. Und jetzt kommt es ist gar kein Aber, sondern wir haben bewiesen, dass das mit einer Leichtigkeit, dass das ohne Ausfall, dass das möglich ist, wenn man das, sage ich mal, plant, langfristig plant, anlegt. Und das hat mir ganz große Freude an dem Prozess gemacht. Und ich kann eigentlich fast nur ganz herzlichen Dank sagen, dass du hier, dass du jetzt hier unsere Community, unsere Zuhörer, hast daran teilhaben lassen, wie du dich auf diesen Weg gemacht hast. Und ja, ich würde am liebsten nach dem Etappenrennen mit dir darüber nochmal sprechen, weil hast den nächsten Zweifler dir gegenüber sitzen gerade. Weil wie ist es denn, wenn man in diesen Etappenrennen zum Beispiel ja auch wieder ermüdet und nochmal ermüdet drauf geht? Und das finde ich zum Beispiel extrem interessant zu sagen, ja, wenn du das aber ohne Blasen und ohne Sachen, und natürlich kann das auch mal passieren, das ist ja, wäre gelogen, wenn da nicht was passiert wäre beim Training, ja. Aber diese Sachen so vorzubereiten, dass man eben möglichst weit damit kommt und das eben als Reise anzunehmen, das finde ich total spannend.
Absolut. Und genauso sehe ich das halt auch. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ich mag Pläne. Ich schreibe mir auch sehr viele Pläne. Excel ist mein großer Freund. Und wenn du viele, viele Sachen im Vorfeld einfach schon ausmerzt oder dir Eventualitäten für verschiedene Szenarien schaffst, dann bist du einfach, was das alles andere betrifft, auch wieder lockerer. Und wenn du dann noch jemanden hast, der dir im Training auch einfach das gibt, was du zum einen willst, aber nicht das ist, was du gerade machen musst oder sollst. Das ist ja genau das, was wichtig ist. Also das, was man selbst nicht kann, muss man auch abgeben können. Und diese Verantwortung, die hast du übernommen, was das Training betrifft, was die Versorgung und medizinische Geschichte betrifft, übernimmt das meine Frau. Was will man am Ende mehr? Und wenn man das schön zusammenpackt, dann funktioniert es einfach, oder dann kann es funktionieren.
Das ist rund. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Mich hat auch dieser Weg total fasziniert, dass ich da in so eine Welt mal abtauchen durfte. Und ja, ich drück dir die Daumen fürs Etappenrennen. Vielleicht kann ich dich da nochmal für einen Podcast gewinnen beim nächsten Besuch in Heidelberg. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Nachhauseweg, einen guten Nachhauseweg und herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns hier im Kickers Office.
Ich danke dir für die Einladung.
Danke, Rico.